Datenschutz ist nur lästige Bürokratie und betrifft deine Zahnarztpraxis nicht wirklich. Denkst du auch so? Na, dann solltest du jetzt genau zuhören. WhatsApp auf dem Praxishandy, Patientengespräche am offenen Empfang, Röntgenbilder in ChatGPT. Was harmlos aussieht, kann richtig teuer werden. In dieser Episode erklärt mir Rechtsanwalt Jens Petzold von Lück und Petzold gnadenlos, wo die größten Datenschutzfallen im Praxisalltag lauern. Wir sprechen über sechsstellige Bußgelder wegen Falschversendungen, warum jeder WhatsApp-Nutzer täglich gegen die DSGVO verstoßen kann und wie KI mit Patientendaten zum Supergau wird. Jens verrät dir auch, welche analogen Datenschutzfehler die teuersten sind und warum Datenschutz kein Ballast, sondern Schutz ist. Konkrete Lösungen statt Juristenkauderwelsch und ja, wir reden auch über Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen in der Champions League. Schütze deine Praxis, bevor es richtig teuer wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Punktuell, den Pars Media Praxis Marketing Podcast. Mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich und schön, dass ihr dabei seid. Punktuell euer Pars Media Praxis Marketing Podcast heute mit, ich darf das so sagen, einem alten Bekannten, für mich guten Freund und Begleiter durch viele Themen, auch abseits der dentalen Welt, Jens Petzold aus der Kanzlei Lück und Petzold. Wer kennt sie nicht? Hallo lieber Jens.
Hallo lieber Klaus. Danke für die schöne Begrüßung. Genauso ist es.
Sehr gerne. Es ist mir wie immer ein Vergnügen. Und wir reden heute über das Thema Datenschutz. Warum? Weil man da nie genug drüber sprechen kann, auch rund um das Thema Marketing. Wir klären heute sicherlich diverse aktuelle Themen von WhatsApp auf dem privaten Handy. Jens kriegt jetzt schon Schnappatmung, bis zum Einsatz von KI. Und ob wir heute immer noch über Impressum, Datenschutzerklärung sprechen müssen, auch das werden wir klären. Aber erst einmal, mein lieber Jens, du bist das dritte Mal bei Punktuell. Ich kenne keinen, der dich nicht kennt. Aber trotzdem, long story short, wer bist du, was machst du und warum?
Na, ich hoffe ja auch, dass immer mehr Zuhörer bei deinem Podcast dazukommen. Also von daher gibt es ja viele,
das
die uns wahrscheinlich
zum ersten Mal.
Ja, und deswegen stelle ich mich auch gerne nochmal vor. Also den Namen hast du ja schon gesagt. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht. Meine Kanzlei, die ich mit zwei lieben Partnern betreibe, hat ihre Standorte in Bad Homburg, in Aschaffenburg und in Düsseldorf. In Wirklichkeit ist das aber gar nicht wichtig, weil tatsächlich es sich bei uns so ergeben hat, dass wir weit über 90%, würde ich sagen, unserer Beratung online gestalten. Also wir sind sehr digital unterwegs und es hat einfach zur Konsequenz, dass unsere Mandanten jetzt aus dem ärztlichen und zahnärztlichen Bereich in ganz Deutschland sitzen. Wir haben aber einen Schwerpunkt auch noch im Medizinprodukterecht. Da sitzen die Mandanten dann auch außerhalb Deutschlands in Europa. Und deswegen macht das für uns extrem viel Sinn, so digital zu arbeiten. Das macht uns große Freude. Und wie du siehst, wir sitzen uns ja auch per Videocall gegenüber. Und es ist so einfach, keiner muss durch die Gegend reisen. Ja, das macht vieles leichter. So, also das ist das, womit man mich ja eigentlich kennt. Jetzt vielleicht zum heutigen Tag will ich das noch kurz ergänzen. Ich habe gesagt, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht. Ich bin aber auch tatsächlich noch Compliance Manager und habe da irgendwann mal noch eine Ausbildung an der Hochschule für Wirtschaft in Mannheim gemacht vor vielen Jahren. Und was macht ein Compliance Manager? Ein Compliance Manager ist in Unternehmen im Grunde tätig und achtet in den Unternehmen darauf, dass im Grunde rechtskonform agiert wird von allen Beteiligten. Und darf dann da eben auch entsprechend eingreifen, wenn er sieht, dass Mitarbeiter bestimmte Gesetze nicht einhalten, dass bestimmte Regularien grundsätzlich nicht eingehalten werden. Für große Unternehmen ganz wichtig, weil natürlich so Compliance-Verstöße, Verstöße im strafrechtlichen Bereich insbesondere, ja nicht nur die unmittelbare rechtliche Implikation mit sich bringen, sondern immer auch zu einem großen Imageverlust für die Unternehmen führen, wenn das dann öffentlich wird, wenn darüber berichtet wird in den Medien. Und deswegen setzen eben große Unternehmen Compliance Manager ein, die in den Unternehmen wirklich regelmäßig danach schauen, dass das alles gut läuft, die auch in den Unternehmen Richtlinien und Verfahren implementieren, damit das sichergestellt ist auf Dauer, die ein Berichtswesen implementieren und so weiter. Und warum erzähle ich das alles? Weil natürlich in diesem Rahmen insbesondere auch das Datenschutzrecht immer eine große Rolle spielt. Es spielt in allen unseren Unternehmen eine große Rolle. Und insofern kommt man gar nicht daran vorbei, sich sehr intensiv damit zu beschäftigen.
Wenn ich jetzt nicht unterbrechen würde, ich könnte mir vorstellen, du könntest aus der Lameng, wie wir hier am Rheinland in meiner alten Heimat so schön sagen, ganz viel darüber erzählen und berichten. Und ich bin auch sehr gespannt, was du uns alles so zu erzählen hast. Aber bevor wir gleich loslegen, Jens, weil das habe ich bislang noch nicht geschafft, weil wir uns noch nicht wieder getroffen haben. Ich sag herzlichen Glückwunsch zur Champions League mit Eintracht Frankfurt. Ja. Ich gehe mal davon aus, wir treffen uns im Finale, 30. Mai, Puskás Arena in Budapest. Wäre die Idee, oder?
Darauf sollten wir erstmal 5 Euro wetten, weil ich glaube, wenn das zustande kommt, haben wir eine gute Rendite erzielt. Und wenn es so kommt, Klaus, dann fahren wir da auf jeden Fall zusammen hin. Ich würde sogar schon sagen, wenn es im Halbfinale soweit ist.
Sagen wir mal so, wir müssen uns treffen, wenn das nächste oder übernächste Mal Leverkusen gegen Frankfurt, Frankfurt gegen Leverkusen spielt. Wir haben es immer noch nicht geschafft, einen gemeinsamen Kick mal zu erleben. Es wird Zeit und das ist mir auch egal, wegen mir DFB-Pokal, Bundesliga. Ich nehme aber auch Champions League mit.
Aber ist das nicht großartig?
Aber nicht in der Vorrunde oder sowas, also, aber ich glaube, da geht es eh nicht.
Die Eintracht hat ja auch alles richtig gemacht. Sie hat es sehr spannend gemacht bis zum Schluss sozusagen, bis zum letzten Spieltag. Ja. Aber wenn man jetzt mal bedenkt, dass die Eintracht zur Winterpause Omar Marmoush verkauft hat, der übrigens immer noch, ich glaube, an Position 3 in der Topscorerliste der Bundesliga steht, obwohl er nur bis zum Winter gespielt hat. Da sieht man, wie wichtig der war. Und jetzt haben die den verkauft und sind zusätzlich in die Champions League gekommen. Also ich würde mal sagen, da ist alles richtig gelaufen. Und das lässt hoffen für die nächsten 1-2 Jahre. Ich bin da ganz positiv. Wir sollten noch parallelen Fußball-Podcast zusammen machen, Klaus.
Es gibt schon so viele Fußball-Podcasts und auch ziemlich gute, muss ich sagen.
Das stimmt.
Das ist einfach so. Aber ich glaube, es würde allein daran scheitern, also den Termin auch noch einigermaßen regelmäßig zu finden, dass wir Fußball-Podcast machen. Versuchen wir es erstmal dabei zu belassen, dass wir irgendwann mal gemeinsam ein Spiel gucken.
Ja, mein Lieber. Also, definitiv.
So kommen wir zurück zum Thema, obwohl das immer ein Thema ist, wenn wir uns treffen. So, wenn ich dir heute den Terminus Datenschutz in der Zahnarztpraxis mal so ganz spontan an den Kopf werfe, was ist das allererste, was dir durch den selbigen geht, wenn du darüber nachdenkst?
Ja, das allererste, ich weiß gar nicht, ob du gleich damit einsteigen willst, aber du hast es vorhin schon ganz kurz gespoilert sozusagen. Das allererste, was mir immer einfällt, ist WhatsApp.
Okay, ja. Kommt eigentlich in meinem Skript da hinten, aber ja,
machen wir auch später. Ich lasse es vielleicht mal als Teaser stehen, aber ich sag eigentlich immer den Zahnärzten, passt auf, mit dem Thema Datenschutz müsst ihr euch so lange nicht beschäftigen, wie ihr WhatsApp auf dem Handy habt. Ja, also dazu können wir aber nachher nochmal kommen.
Da kommen wir nachher zu, finde ich auch spannend. Und da spielt es auch keine Rolle, ob es WhatsApp Business ist oder das normale WhatsApp.
Spielt keine Rolle.
Erklären.
Spielt keine Rolle. Nein, aber ich will's mal ganz analog machen. Ich meine, der Klassiker, was uns natürlich sofort in den Kopf kommt, ist die Situation, wenn ich als Patient in die Praxis komme und an der Rezeption stehe. Und hinter mir ist kein Raum, der irgendwie Sicherheit bietet. Oder während ich an der Rezeption stehe, wird vor mir telefoniert und ich erfahre genau, welchen Behandlungsplan Frau Müller gerade einhalten sollte und welche Medikamente sie nehmen soll und welches Problem sie eigentlich hat. Also das ist ja ein ganz klassischer Fall, den wir alle kennen.
Ich habe ihn gerade erlebt. Ist gar nicht so lange her, Jens. Ich habe mir einen Termin holen wollen und stand quasi an der Rezeption, war jetzt kein Zahnarzt. Neben mir stand eine Patientin und sagte, junge Frau, ich soll ja einen Termin machen zur Kontrolle. Und die wirklich nette junge Dame sagt, ich sag jetzt nicht die Klarnamen, die habe ich aber nicht gemerkt. Frau Müller, wegen der Krampfadern. Ja, nee, ist klar.
Ja, genau.
Okay, ist so, wie du sitzt irgendwie beim Urologen und da kommt einer rein, so, Herr Schenkmann, hier wegen Ihrer erektilen Dysfunktion, der Doktor hat jetzt Zeit. So.
Ja, ja, aber das, genau das passiert ja. Ich beobachte das ja auch, wenn ich als Patient in den Praxen bin, immer eigentlich. Also so, und das ist natürlich ein klassisches Organisationsverschulden des Praxisinhabers und es ist ein Datenschutzverstoß. Und wenn
ich sich sagen, da, es ist ja auch nicht gestattet. Du darfst es nicht.
So ist es. Also in dem Moment kann der Arzt, der Praxisinhaber natürlich froh sein, dass du da stehst und dass ich da stehe. Ab und an steht dann da aber auch jemand, der vielleicht in gewisser Weise querulatorisch veranlagt ist und der sich dann vielleicht veranlasst sieht, dann doch mal eine Meldung an die Datenschutzbehörde zu machen. Mhm. Und das ist ärgerlich, weil es muss nicht sein. Das sind dann einfach Bußgelder, die man möglicherweise zu zahlen hat, die überhaupt nicht notwendig sind. Ja, weil jemand nicht aufgepasst hat.
Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Du bist ja viel, viel häufiger in solche Themen involviert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so dieses ganze Thema der analoge Datenschutz immer mehr hinten runterfällt und alle reden nur noch über so digitale Verstöße. Kann das auch so ein Thema sein, dass man das einfach so verdrängt, diese ganz normalen Geschichten? Und es geht heute um, was darf ich in die KI einspeisen? Was darf ich da erzählen? Da kommen wir ja auch gleich zu. Hast du auch so das Gefühl, dass so dieses normale Miteinander, was immer unter Datenschutz, Arzt-Patienten-Geheimnis und sowas, dass das irgendwie für viele so eine Banalität geworden ist?
Es ist eine klare Fokusverschiebung und die eigentlich sachlich gar nicht gerechtfertigt ist, weil ich würde behaupten, das, was wir jetzt gerade kurz angerissen haben, das sind tatsächlich die Klassiker, aber das ist auch das, was am häufigsten vorkommt. Also das ist jetzt so ein Beispiel. Vielleicht ein anderes Beispiel, wie gestalte ich die Übergabe der Patientendatei bei einer Praxisübergabe, wenn die Praxis verkauft wird. Können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Auch ein ganz analoges Thema und wird häufig sehr stiefmütterlich behandelt.
Aber wenn ich deinen Worten entnehme, Jens, das ist alles geregelt. Also es gibt für alles das gibt's klare Regelungen.
Für das gibt es alles klare Regelungen. Es gibt Dinge, für die es noch nicht so klare Regelungen gibt. Also Stichwort jetzt KI beispielsweise, weil da sprechen wir über eine sehr neue Technologie und das Recht natürlich gezwungenermaßen hinkt immer etwas hinterher. Und da werden sich die Regeln erst noch herauskristallisieren. Aber im Grunde für das Allermeiste gibt es natürlich klare Regelungen. Keine Frage.
Hm. Ja. Und Wir haben uns ja zu diesem Thema auch schon gelegentlich ausgetauscht und ich war auch mal bei euch ja mal in einem Webinar vor vielen Jahren mit Christian zu Gast, da ging es auch um solche Themen und deshalb möchte ich nochmal eine Geschichte jetzt vorwegnehmen, für mich immer noch so ein absoluter Klassiker, bei dem ich auch immer mehr das Gefühl habe, es interessiert keinen mehr, nämlich Kommunikation in den sozialen Netzwerken. Also hat sich das gesamte ärztliche Berufsrecht, hat sich das Heilmittelwerbegesetz komplett geändert. Ich sehe heute Posts von Zahnärzten, die Bleaching-Geräte zeigen, die Produktnamen zeigen, die Implantatnamen nennen. Früher war es doch mal so, berichtige mich, wenn ich da was verpasst habe, Ärzte, Zahnärzte dürfen keine Werbung für kommerzielle Unternehmen machen. Natürlich muss man immer, ich habe immer einen schönen Satz von deiner lieben Kollegin von Katri im Ohr, die immer sagte, deshalb stellen wir manche Sachen eben als medizinische Information dar. Aber das ist ja in sozialen Netzwerken nach wie vor nicht der Fall. Hat sich da was getan? Was darf ich da heute zeigen, was nicht?
Also das, was du gerade ansprichst, ist ja fast mehr eine Fragestellung zum zahnärztlichen Berufs- und Werberecht. Das ist gar nicht unmittelbar ein Datenschutzthema, aber du hast natürlich völlig recht. Also nehmen wir das Beispiel, das du gerade genannt hast, die Werbung mit Nennung von Produktnamen. Prinzipiell ist es nach wie vor verboten. Da gibt es auch ein sehr interessantes obergerichtliches Urteil dazu. Da war ein Zahnarzt, der auf seiner Webseite mit Bildern geworben hatte und da war das Logo des Geräteherstellers zu sehen und das Gericht hat das für unzulässig erachtet. Warum ist das im Berufsrecht so geregelt? Weil man sagt, man möchte das Vertrauen der Bevölkerung in den Berufsstand des Zahnarztes und des Arztes besonders schützen. Und das Vertrauen in diesen Berufsstand kann eben gefährdet sein, wenn man das Gefühl bekommt, ein Arzt oder Zahnarzt trifft bestimmte Entscheidungen nicht mehr aus medizinischer Erwägung heraus, aus medizinischer Notwendigkeit heraus, sondern weil er ein eigenes wirtschaftliches Interesse hat, weil er mit irgendeinem Implantatesteller kooperiert und dort günstigere Preise bekommt, was auch immer. Und das möchte man vermeiden, dass da ein Vertrauensverlust eintritt. Und deswegen hat sich an dieser Regelung beispielsweise überhaupt nichts geändert. Dass man das dann trotzdem allzu häufig im Internet sieht und diese ganzen Key-Opinion-Leader, die dann plötzlich für irgendwelche Industrieunternehmen auftreten, das ist alles ein klassischer Verstoß gegen das ärztliche Berufsrecht. Das fällt dann unter das Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber wenn mal jemand den Finger da in die Wunde legt, dann tut es auch weh. Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise bei dem Implantatersteller als Compliance-Manager tätig bin, dann würde ich dem sagen, passt auf, lasst das bleiben, weil wenn das mal jemand beanstandet, werden alle eure Kunden, also alle eure Zahnarztkunden, berufsrechtlich ein Problem kriegen. Gar nicht der Implantathersteller, weil für den gibt's die Regelung nicht, sondern für die Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich an sowas beteiligen, gibt's dann ein Problem, was dann natürlich wieder auf den Implantathersteller als Image-Schaden zurückfällt. Das wäre, also nochmal zurück zum Compliance-Manager quasi, was ist dessen Aufgabe? Genau da zu sagen, Leute, lasst sowas bleiben, weil am Ende ist es für alle unangenehm. Kann eine ganze Zeit gut gehen, weil es eben keiner beanstandet, aber es kann jeden Tag auch schieflaufen.
Ja, und es ist natürlich kein klassisches Datenschutzthema, logisch, aber ich wollte es einfach mal mit reinnehmen, weil auch da ist für mich so diese Verschiebung in Grauzonen, in ach komm, heute ist ja Internet, wir machen jetzt Dinge, die einfach gehen, weil alle sie machen. Das ist ja ähnlich wie im Datenschutz.
Das passt durchaus thematisch ineinander. Also was darf ich eigentlich in sozialen Medien? Natürlich habe ich da immer alle möglichen Sachen zu berücksichtigen. Also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, aber wenn ich Patientenbilder zeige, bin ich wieder im Bereich des Datenschutzrechts. Unter welchen Bedingungen darf ich eigentlich Patientenbilder dann auf Social Media Kanälen zeigen? Vorher-Nachher-Bilder? Darf ich Vorher-Nachher-Bilder überhaupt zeigen? Und so weiter. Das sind ja dann genau die Fragen, die dann immer entstehen. Ja,
und jetzt habe ich dich einmal am Mikrofon, dann frage ich das auch, weil die Frage wird mir oft gestellt und eigentlich habe ich da eine klare Meinung zu, aber ich bin einfach nicht sicher. Ich höre immer wieder, ja, Vorher-Nachher-Bilder sind durchaus erlaubt, aber es kommt auf den Kontext an. Ist Vorher-Nachher, ist das nicht ein konkretes Heilversprechen, weil ich jemandem sage, so kannst du auch aussehen, oder ist das da geschützt, weil es der individuelle Fall dieser Patientin, dieses Patienten ist?
Ja, jetzt könnte man ja erst, also durchaus ein gutes Argument, was du hast, ja, mit dem Heilversprechen. Wenn man da ansetzt, wird spannend, weil da auch aus
der Nummer kommt man nicht häufiger, ne?
Und aus der Nummer kommt man nicht raus, ja. Genau. Und Heilversprechen sind auch nach wie vor unzulässig. Ich weiß aber gar nicht, mir ist ehrlich gesagt kein Urteil bekannt, wo ein Gericht das als Heilversprechen beurteilt hätte.
Erzählen wir es jetzt auch keinem, nicht, dass einer auf die Idee kommt.
Ja, obwohl ich deinen Ansatz durchaus spannend finde, muss ich sagen. So, früher war es ganz einfach. Da konnte man einfach sagen, Vorher-Nachher-Bilder sind unzulässig. Punkt. Das war mir auch am allerliebsten. Klaus, kann ich dir auch sagen, weil ich halt Vorher-Nachher-Bilder auch für total schwachsinnig, ehrlich gesagt. Ja, also und zwar aus folgendem Grund. Es gibt ja immer mal noch einen Unterschied. Also eigentlich du als Werber weißt das viel besser als ich, aber ich will es aus meiner Sicht nochmal schildern. Also es gibt ja einen Unterschied, ob ich am Behandlungsstuhl bin und dem Patienten was zeige und jetzt habe ich eine Mappe und zeige ihm Bilder, wie sich was entwickeln kann. Das ist eine konkrete Aufklärungssituation. Aber auf einer Internetseite oder in Social Media Kanälen habe ich schon verstanden, ich sag gleich noch was, aber also erstmal versteht man nicht, warum Zahnärzte glauben, dass es toll ist, mit hässlichen Fotos Werbung zu machen. Das macht übrigens niemand. Niemand in der Werbung kommt auf die Idee. Ja, das ist, also Weight Watchers hat früher mal mit Vorher-Nachher-Bildern Werbung gemacht, aber selbst die nicht mehr. Selbst die nicht mehr. Und Ärzte und Zahnärzte glauben das nachher, immer. Ne? Ja, genau. Ärzte und Zahnärzte glauben immer, das wäre eine tolle Idee. Ich verstehe das schon, weil die natürlich in ihrer Ausbildung viel mit so hässlichen Bildern gearbeitet haben und eine hohe Affinität dazu bekommen haben und das Gefühl haben, es ist was ganz Tolles. Ja, also der Chirurg am besten mit blutigen Implantatbildern. Ja, wo Blut ist, ist Leben, sagen die. Das ist, das muss gezeigt werden. Und so, jetzt würde ich aber behaupten, Werbung mit hässlichen Bildern ist eine total doofe Idee. Das kann nicht funktionieren. Und mach doch einfach Werbung mit Nachherbildern und die Vorher-Nachher-Situation nutzt du in der Patientenaufklärung. So, also das mal vorneweg. Aber das ist jetzt mein Unjuristisches dazu. Das Juristische, mittlerweile ist es ein Stück weit erlaubt. So, und im Heilmittelwerbegesetz steht, das ist erlaubt, solange die Bilder nicht in anstößiger Weise gezeigt werden. Ah, das ist natürlich schon auslegungsfähig, kann ich dir nicht aber so genau sagen.
Kann man interpretieren, ne?
Ja, genau. So, aber ja. In jedem Fall sind sie immer noch nicht erlaubt bei operativ-plastisch-chirurgischen Eingriffen. Also ich würde mal sagen, kann man jetzt auch die Frage stellen, was fällt denn da drunter? Die Lippenunterspritzung zum Beispiel, ist das schon ein plastisch-chirurgischer Eingriff? Ja, ist es. Ja, also da sieht man, die Grenze ist da relativ eng gesteckt. Und ich würde einfach sagen, so bei allen rein, also bei allen rein ästhetischen Eingriffen sollte man vorsichtig sein. So, lustigerweise wird es ja vor allem da genutzt.
Ich wollte sagen, weil woanders sieht man nicht so viel, ne?
Ja, genau. Also von daher, ich wäre ohnehin zurückhaltend, rechtlich ist mehr erlaubt als früher, aber es ist immer noch durchaus problembehaftet. Also im Zweifel würde ich empfehlen, wenn jemand wirklich groß angelegt damit werben will, das vielleicht ganz kurz vorher nochmal checken zu lassen. Das ist auch nicht teuer, weil ich sag mal, ein Anwalt, der sich mit dem Thema beschäftigt, wenn der diese Vorher-Nachher-Bilder sieht, kann der dir in 5 bis 10 Minuten sagen, aktuelle Rechtsprechung ist Stand heute so, kannst du machen oder kannst du nicht machen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ja, ja? Also
ich würde es auch einfach machen, Jens, wenn mich jemand fragt, ich sage auch mal, lass diese Vorher-Bilder weg. Ja,
ja,
zeigt die Wirkung dessen, was ihr tut, zeigt so. Das, was Menschen davon haben, wenn sie bei euch sind. Und dann haben wir ein schönes Ergebnis und ein schönes Erlebnis. Und dass man sich natürlich das Einverständnis aller Menschen holt, die man zeigt, das sollten wir, glaube ich, gar nicht mehr großartig thematisieren. Ich hoffe, das weiß mittlerweile jeder.
Bin ich ganz bei dir.
So, und wir kommen immer noch nicht zu deinem Lieblingsthema, weil eins will ich nochmal davor schieben. Du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Thema KI, Daten, Datenschutz. Ich habe mir erst überlegt, müsste man da eigentlich eine eigene Folge zu machen zu dem Thema, weil ich glaube, man kann ganz viel drüber erzählen. Auf der anderen Seite war ich aber nicht sicher, weil, berichtige mich bitte, aus meiner Sicht noch so wenig geregelt ist, dass man dann ganz viel über heiße Luft erzählen müsste. Aber wie ist jetzt so aus eurer anwaltlichen Sicht das Thema KI? An welchen Stellen muss da eine Zahnarztpraxis aufpassen, wenn sie ChatGPT nutzt und ja klar, Patientenfälle hochlädt und sagt, mach mir aus dem Patientenfall mal ein Video? Das, glaube ich, ist mehr als eine Grauzone. Also wie ist da gerade eure Wahrnehmung?
Ja, also dann wäre die Grauzone auch schon verlassen bei dem, was du gerade gesagt hast. Es geht ja im Datenschutzrecht immer um die Frage der personenbezogenen Daten. Also kann ich das Material, das dort hochgeladen wird, kann ich es einer konkreten Person zuweisen? So, und jetzt nehme ich einfach mal an, ich stelle jetzt ein Röntgenbild in die KI, um mir vielleicht von der KI mal eine Ersteinschätzung einzuholen oder eine Zweitmeinung oder was auch immer, dann entsteht ja schon relativ schnell die Gefahr, dass das gar nicht anonym ist. Also ist vielleicht auf dem Röntgenbild irgendwo der Patientenname mit aufgedruckt? Haben wir vielleicht eine Zahnstellung, die sehr individuell ist, die im Zweifel auch eine Reanonymisierung zulassen würde? Diese Frage stellt sich ja auch zum Beispiel, wenn ich Patientenbilder auf Social Media nutze. Nochmal zurück zum Thema gerade. Also sobald ich personenbezogene Daten nutze, kann ich die nicht einfach bei ChatGPT hochladen. Ja, umso mehr als natürlich ChatGPT, die Server stehen in den USA. Das sind keine Server, die in der EU betrieben werden. Und dann wird es doppelt problematisch. Also das Hochladen solcher Daten einfach in ChatGPT wäre in jedem Fall dann ein Verstoß gegen die DSGVO. Und ich kann einfach mal sagen, das ist wie immer, ja. Also wir nutzen im anwaltlichen Bereich ja mittlerweile auch vielfältig KI. Und wir können auch nicht einfach ChatGPT oder Gemini oder was auch immer nutzen, weil es einfach nicht funktionieren würde. Ja, ich kann gar nicht alles, was ich dort hochlade, immer alles anonymisieren. Irgendwo vergesse ich dann doch einen Namen rauszustreichen oder irgendwas. Das funktioniert nicht. So, deswegen setzen wir zum Beispiel auf eine professionelle Lösung für Anwaltskanzleien, die einmal deutsche Server nutzt, die auch sicherstellt, dass das Sprachmodell nicht mit meinen Daten gefüttert wird, mit der ich eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung abschließen kann, wo sichergestellt ist, dass dann der Datenschutz auch eingehalten ist, all das. Aber so eine professionelle Lösung kostet natürlich deutlich mehr als ChatGPT. Das muss man auch sagen. Also wir investieren da deutlich fünfstellige Beträge im Jahr im Moment. Und so, also von daher, es gibt Möglichkeiten, KI da auch zu nutzen und da durchaus auch mit Klarnamen etc. zu agieren. Aber da muss man professionelle Dienste nutzen, die dann auch sicherstellen, dass der Datenschutz eingehalten wird.
Und ansonsten bewegen wir uns gerade in einer Phase, denke ich, wo geht uns ja genauso, wo wir ganz viel ausprobieren, wo wir ganz viel Sachen machen, aber einfach auch wirklich nicht wissen, ob wir es dürfen oder selbst wenn wir es wissen, sagen, naja, aber was sollen wir machen? Das machen alle, wir machen es auch. Also so ein bisschen das Gefühl, was ich so habe bei der KI-Nutzung. Ne? Das, was du gerade schilderst, wie ist denn dann da der Fall? Ich lade ja auch beispielsweise als Zahnarztpraxis Bilder von Patienten hoch, die mir das erlaubt haben. Da habe ich eine schriftliche Freigabe, die Bilder darf ich nutzen. Dieses Bild landet dann ja auch auf einem amerikanischen Metaserver, aber da ist das egal, weil ich das darf, weil der Patient gesagt hat, ja, ich bin damit einverstanden.
Wenn der Patient zugestimmt hat, ja, dann wäre das in Ordnung. Allerdings, Zustimmung setzt immer auch voraus, dass man vollumfänglich aufgeklärt wird über das Risiko, das man hat. Und ob der Patient wirklich immer vollumfänglich darüber aufgeklärt wird, wo diese Bilder genutzt werden, in welchen Social-Media-Kanälen und was das konkret für ihn bedeutet, wage ich zu bezweifeln.
Also in unseren Vorlagen steht es tatsächlich drin, da sind die Netzwerke aufgeführt, das Risiko, dass Bilder auch verwendet werden für Dinge, die wir nicht mehr kontrollieren können, ja, mehr kann man, glaube ich, nicht tun, ne? So ja. In der Art. Und ja, das sollte man ja jeder anders praktisch raten.
Man muss ja wissen, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt zuletzt nicht mit den AGBs von Meta beschäftigt, aber bei Facebook war es zumindest ja früher so, bei Facebook und Instagram, dass man in dem Moment, wo man dort Bilder hochgeladen hat, diese Bilder auch an Meta übereignet hat und denen auch die Einwilligung gegeben hat, diese Bilder für eigene Zwecke zum Beispiel zu nutzen.
Ich glaube, das ist nicht mehr so.
Ja, aber genau, kann sein, dass das gar nicht mehr aktuell
ist.
Aber
ich habe ja auch gerade gesagt, ich glaube, also ganz ehrlich, ich kenne auch die konkreten AGB jetzt da nicht aber, und man weiß das, nicht, ob die morgen geändert werden.
Das ist das, was ich meine, in dem Moment, wo wir gar nicht wissen, was da drin steht und was mit den Bildern passieren kann, können wir eigentlich den Patienten auch gar nicht wirksam aufklären über das, welche Gefahren jetzt mit seinen Bildern entstehen. Insofern ist da immer ein bisschen Vorsicht geboten. Also wenn Patienten Bilder genutzt werden, würde ich schon sehr dazu raten, diese Bilder jetzt also wirklich in anonymisierter Form zu nutzen. Also wirklich nur den Mundausschnitt jetzt beim Zahnarzt beispielsweise. Ja, ich muss ja gar nicht das ganze Gesicht zeigen, tut ja keine Not. Und also insofern gibt es dann schon Möglichkeiten, da vernünftig zu agieren, ohne jetzt unmittelbar in irgendeine Gefahr zu geraten.
Ja, wobei dann auf der anderen Seite führt man natürlich solche Themen, die wir ja alle machen, ein bisschen ad absurdum, weil wir machen ja Patienteninterviews. Wir lassen sie ja erzählen, warum sie was erlebt haben und so. Ne? Und deshalb gehen wir mal davon aus, dass alle Patienten, zumindest die bei uns vor der Videokamera sitzen, wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen darüber aufgeklärt, was damit passiert. Ob wir wissen, dass dann um Mitternacht irgendeine AGB in den USA geändert wurde oder keine Ahnung, ein amerikanischer Präsident irgendwas entschieden hat, was wir alle nicht wissen. Okay, wir werden, glaube ich, bei den Themen immer einen Bereich haben, wo, weiß ich nicht, auch ihr sehr wahrscheinlich als Juristen, gut, du als Compliance Manager, du hast da klare Vorgaben, du darfst bestimmte Dinge nicht empfehlen oder sagen, aber irgendwo, glaube ich, wird es immer so sein, dass es so nach rechts und links Freiheiten gibt, die jeder irgendwie für sich nutzt und wo auch sehr wahrscheinlich keiner klagen wird.
Ja, im Zweifel würde ich natürlich immer auf Nummer sicher gehen, keine Frage. Ja. Das kann man auch anders handhaben, dass man sagt, na, im Zweifel drückt man auch mal ein Auge zu. Das wäre aber jetzt nicht meine Vorgehensweise, weil da will ich vielleicht einen kurzen Exkurs machen. Das passt an der Stelle vielleicht ganz gut. Ich bin dann eher auch ein Anhänger der vorsichtigen Art und Weise, weil ich schon auch ein Fan des Datenschutzes bin. Und das will ich gerade in so einem Podcast auch mal sagen, weil, Klaus, wir nehmen ja Datenschutz eigentlich immer als Belastung wahr. Also auch wenn ich mit den Leuten rede, die sind alle genervt von DSGVO-Vorschriften und so weiter. Und ich verstehe das auch ein Stück weit. Ich bin in meinem Unternehmen auch manchmal davon genervt. Das ist ja gar keine Frage, wenn man sich dann da in irgendwelchen Details verstrickt und das Gefühl hat, eigentlich ist das ja gar nicht notwendig. Und was man ja dann auch immer hört von vielen Menschen, sind so Sachen wie, ich habe doch eh nichts zu verbergen. Den Satz kennst du bestimmt auch. Also mir ist es doch egal, was da kursiert. Ja, ja. Ich habe eh nichts zu verbergen, ja. Und ich glaube, das ist eine grundsätzlich falsche Denke. Und also deswegen ist mir auch daran gelegen, den Datenschutz mal so ein bisschen aus dieser dunklen Ecke herauszuziehen und zu sagen, eigentlich ist das was Gutes. Edward Snowden hat mal so einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, wer denkt, dass er keinen Datenschutz braucht, weil er nichts zu verbergen hat, der denkt auch, dass er keine Meinungsfreiheit braucht, weil er nichts zu sagen hat.
Sehr schön.
Ja.
Sehr so, schönes Beispiel.
Ja. Und ja. Ich will mal ein drastisches Beispiel geben, aber an dem wird sehr deutlich, warum wir gar nicht sagen können, ob wir was zu verbergen haben oder nicht. Also weil Gesetze haben ja auch immer eine Geschichte und woher kommt das eigentlich mit dem Datenschutz und so weiter. Und was eben passieren kann, wenn wir keinen Datenschutz haben, das hat man leider auf sehr tragische und dramatische Art und Weise in der Nazizeit erlebt. Und zwar insbesondere in den Niederlanden. In denen es, ich sag mal so, in den 1930er Jahren im Grunde keinen Datenschutz gab. Das kannte man dann nicht. Und was es aber in den Niederlanden schon sehr früh gab, das war ein sogenanntes Bevölkerungsregister. Und in diesem Bevölkerungsregister ist auch die Religionszugehörigkeit erfasst worden. Okay. Jetzt wird ja relativ schnell klar, was passiert ist. Ja. Als die Nazis dann Holland besetzt haben, waren sie sehr schnell natürlich im Besitz dieses Bevölkerungsregisters. Und wussten genau, wo sie die Menschen finden, die sie verfolgen wollten. Und deswegen war der Holocaust tragischerweise auch insbesondere in den Niederlanden, jetzt fehlt mir glatt das Wort, also erfolgreicher als in anderen Ländern, natürlich in dicken, fetten Anführungsstrichen erfolgreicher. Und weit über 90% der damals in den Niederlanden lebenden Juden sind dann auch ermordet worden. So, und daran sieht man auf tragische Art und Weise, doch, wir haben was zu verbergen, weil wir nie wissen, wer kommt eigentlich irgendwann mal in den Besitz von Datenmaterial, wo ich heute noch gar nicht weiß, wie wird er eigentlich damit umgehen. Und deswegen finde ich schon, ist der Datenschutz ein Thema, der in den vergangenen Jahren in eine ganz falsche Ecke gerückt wurde. Eigentlich sollte uns das sehr wichtig sein. Und wir machen das auch in Europa. Das ist ja gar kein, die DSGVO ist ja kein deutsches Thema, ist ja eine europäische Verordnung. Wir machen das in Europa auch eigentlich sehr gut. Ja, und so, und wenn wir jetzt zum Beispiel über elektronische Patientenakten reden, bin ich ein großer Fan davon zu sagen, hey, wie gut, dass wir das in den Händen der deutschen Ärzte und Zahnärzte haben und uns sollte allen dran gelegen sein, diese Konzepte zum Erfolg zu führen. Ich finde es tragisch, dass Standesvertreter dagegen schießen, dass Ärzte sich dagegen wehren und so weiter. Weil wenn wir keine elektronische Patientenakte haben, die von deutschen Ärzten und Zahnärzten betrieben wird, wird das dazu führen, dass wir künftig keine elektronische Patientenakte haben? Natürlich nicht.
Nein, nur sie wird in anderen Händen liegen.
Ja, die genau. Wir alle nicht wollen. Die wird nämlich dann auch wieder von den Amazons und Googles und wem auch immer dieser Welt betrieben. Und dann werden die Daten eben dort liegen und nicht da, wo wir sie eigentlich haben wollen.
Und die deswegen, werden sie ja schon haben, Jens. Die werden sie ja schon haben, ne?
Tragischerweise, ja. Weil ich könnte jetzt dazu mal erzählen, wozu das führen kann, zum Beispiel im Versicherungswesen. Also ich habe durchaus schon die These vertreten, dass wir in einigen Jahren werden die Krankenversicherungen nicht mehr von die privaten Krankenversicherungen nicht mehr von der Barmenia und von der DBK verkauft, sondern die werden von Amazon verkauft. Weil Amazon kann unser Gesundheitsrisiko heute schon sensationell gut einschätzen. So, und dann machen die einfach risikobezogene Krankenversicherungsverträge. Das ist in Deutschland im Moment zum Glück noch verboten. Ja, so, aber dann heißt es eben, wir haben anhand ihres Einkaufsverhaltens oder wir haben anhand ihres Bewegungsprofils gesehen, dass sie sich sehr häufig in Rotlichtvierteln deutscher Großstädten aufhalten, aber keine Kondome einkaufen.
Ja, und ich als Personal Trainer für die, das da ist, also da kann man ja keinen Vorwurf machen. Jens, ich weiß genau, worauf du hinaus willst, und wir könnten dieses Thema auch wirklich episch ausweiten, und es würde mega spannend bleiben, und es ist auch spannend. Kurz, eine Sache ist mir gerade in den Kopf gekommen, weil du diesen Satz ja sagtest, den ich ja schon auch Jahrzehnte kenne. Ich habe nichts zu verbergen, mir ist das egal. Ja. Aber darum geht's ja gar nicht. Wir haben ja als Unternehmen und auch Ärzte und Zahnärzte, wir haben ja die Pflicht, mit den Daten anderer sensibel umzugehen. Und die DSGVO und auch das Bundesdatenschutzgesetz sagt ja, wie wir mit personenbezogenen Daten anderer umgehen müssen. Also letztendlich, wenn ich sage, mir ist ideal, meine Daten kann jeder haben, hier liest meine Kreditkarte aus, ist das mein Problem. Ja, wenn ich aber als Zahnarzt die Daten meiner Patienten preisgebe, dann funktioniert das nicht. Also das ist ja eigentlich der Ansatz der Datenschutzgrundverordnung, die ja letztendlich alle schützen soll. Und da kann der Einzelne sich zurücklehnen, wie er will, aber darum geht's ja nicht.
Und dann auch noch besonders sensible Daten, nämlich Gesundheitsdaten. Und insofern, ja, hast du recht. Also das, was ich gerade gesagt habe, sollte als Exkurs gelten, einfach um wirklich nochmal ins Bewusstsein zu rufen, Datenschutz ist wirklich auch was Gutes.
Ja, definitiv. Es gibt halt immer so, weißt du, ich glaube, wir neigen in Deutschland dazu, so bestimmte Dinge immer als bürokratisch abzustempeln. Nimm das Thema QM, hat jetzt hiermit nichts zu tun. Jahrzehntelang verstaubte Akten, wir werden gezwungen, Dinge zu tun, statt mal zu erkennen, nee, es ist etwas, was deine Prozesse optimiert, was Fehler verhindert. Es ist gut für dich. Und so ist auch der Datenschutz gut. Die DSGVO, du hast eben, wir sind ja damit eingestiegen, die fängt schon an im Gespräch mit dem Patienten an der Rezeption. Wo geht das so in der Praxis weiter, wo du für dich auch so ganz sensible Punkte ausmachst, wo du eigentlich immer wieder sagen würdest, Leute, passt da einfach auf.
Ich habe einfach mal so zwei, drei Sachen mir auch im Vorfeld notiert, die ich immer wieder erlebt habe, auch in den Praxen, ja. Also Klassiker, die Verbindung jetzt zwischen analoger und digitaler Welt. Mhm. Der Arzt hat der Zahnarzt hat eine negative Bewertung in irgendeinem Online-Portal. Und was macht er jetzt? Er beantwortet diese negative Bewertung, was man ja in manchen Bewertungsportalen machen kann, und geht detailliert auf die Vorwürfe des Patienten ein.
Und nennt den Namen und vielleicht auch noch, Mensch, Herr Müller, Sie sind 7-mal nicht zur Prophylaxe gekommen.
So, das muss man natürlich unbedingt vermeiden. Natürlich hat man das Bedürfnis, das klarzustellen, was der Patient da geschrieben hat und so weiter. Aber da muss man trotzdem die Füße stillhalten, weil das ist ein Datenschutzverstoß. Im Zweifel natürlich dann auch gleichzeitig ein Verstoß gegen die ärztliche Verschwiegenheitsverpflichtung. Also nicht nur datenschutzrechtlich, sondern dann auch strafrechtlich relevant. Und da sieht man, wie schnell man in diese Problematik geraten kann. Ohne dass man vielleicht im Vorfeld groß drüber nachgedacht hat. Ein anderes Beispiel, ein falsch versendeter Arztbrief.
Mhm. Also ich habe das also auch schon an die falsche Adresse geschickt.
Ja, so. Oder ich habe das auch schon erlebt, ganz einfach, ich bekomme einen Brief von meinem Arzt, also eine Rechnung von meinem Arzt geschickt, und beim Kuvertieren hat jemand nicht aufgepasst und hinten dran ist noch eine Rechnung für jemand anderen. Die ist einfach mit in den Briefumschlag geraten. Das ist natürlich ein Datenschutzverstoß. Das ist im Grunde, wenn man es ganz streng betrachtet, auch schon ein Verstoß gegen die ärztliche Verschwiegenheitsverpflichtung. Und im Übrigen, wenn wir jetzt mal beim Datenschutzrecht sind, es gibt in der DSGVO die Verpflichtung, bei Datenschutzverstößen eine Meldung an den Landesdatenschutzbeauftragten zu machen. Ja, zu sagen, Achtung, bei uns ist es zu einem Datenleck gekommen. Warum auch immer. Das sollte man auch unbedingt einhalten. Da geht es jetzt nicht darum, dass man sich sozusagen selbst da anzeigt oder Ähnliches, sondern es geht bei dieser Regelung geht es darum, dass man durch die Sammlung solcher Vorfälle natürlich auch die Gelegenheit bekommt, einfach zu sehen, flächendeckend, wo sind Problemstellungen und wo müssen wir vielleicht korrigierend eingreifen. Ja, so deswegen erfährt man da jetzt erstmal unmittelbar keine Nachteile. Wenn man es nicht meldet, dann ist es bußgeldpflichtig im Zweifel. Ja, so. Aber das, was ich gerade gesagt habe, Falschversand von einem Arztbrief beispielsweise, da gibt's gerade im Tätigkeitsbericht des Hamburger Landesdatenschutzbeauftragten aus dem Jahr 2024, hat er auch einen Fall aufgeführt, wo er dann auch tatsächlich gegen eine Praxis ein sechsstelliges Bußgeld verhängt hat, weil bei denen ist das häufiger passiert, die haben es nicht gemeldet, die haben nicht gegengesteuert und so weiter. Und da ist dann irgendwann der Landesdatenschutzbeauftragte doch mal tätig geworden. Also sechsstelliges Bußgeld ist schon wahnsinnig hoch. Das wird auch nicht passieren beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, nicht beim zehnten Mal. Ja, da also da war schon jemand sehr renitent, muss man sagen. Und aber es passiert relativ einfach in der Zahnarztpraxis der Versand von Patientendaten an Abrechnungsdienst, ohne dass der Patient vorher eingewilligt hat, weil man vielleicht in den Abläufen einmal nicht aufgepasst hat, hat man dem Patienten die Einwilligung nicht unterschreiben lassen, schickt die Unterlagen trotzdem an die Abrechnungsstelle. Verstoß gegen die DSGVO, Verstoß gegen...
Wo man immer so aufpassen muss, das kennen wir alle, wenn man so E-Mail-Ketten versendet, ne, immer so an alle, an den, der schickt, zurück und du guckst am Ende gar nicht mehr, wer war noch in CC und dann kriegen vielleicht auch Menschen irgendwelche E-Mails, die ihnen gar nicht zustehen. Das sind ja alles so Dinge, die passieren können, auch wenn man vielleicht sagt, naja, kann passieren, kann im Alltag passieren. Ja, es kann alles passieren und wenn es einmal passiert, denke ich, ja, da macht ja auch keiner die Praxis zu, aber natürlich man sollte drauf aufpassen.
Was? Ja, ja, also wenn das einmal passiert und ich habe ja gerade gesagt, wenn es zehnmal passiert, passiert keine Katastrophe. Aber wenn es zehnmal passiert ist, muss man im Zweifel, wenn jemand nachfragt, dann vielleicht mal nachweisen können, was man jetzt an Organisationsmaßnahmen ergriffen hat, damit das künftig nicht wieder passiert. Das wäre dann schon von Vorteil. Ja.
Und dann wären wir wieder beim Thema QM, siehst du? Also
ja, ne? Das, absolut. Das greift dann
ordentlicher Prozess für bestimmte Dinge
ineinander. Ja. Ja, ein Beispiel vielleicht noch, fällt mir gerade noch ein. Gerne. Größere Praxis aus einer deutschen Großstadt, die auch recht weiträumige Öffnungszeiten auch in den Abend hinein hatten oder auch immer noch haben. Und die hatten dann in ihrem Wartezimmer häufiger auch mal abends Obdachlose sitzen, die sich auch ungern wieder haben aus dem Wartezimmer hinausbitten lassen. Das hat dann immer zu unangenehmen Diskussionen mit den Mitarbeitern geführt. Und dann haben die Praxisinhaber irgendwann gesagt, jetzt installieren wir eine Überwachungskamera einfach im Wartebereich, um zu schauen, dass da niemand sitzt, der da nicht hingehört. Ich glaube, es hat 4 Wochen gedauert, dann war der Landesdatenschutzbeauftragte da.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, weil natürlich kann man nicht einfach eine Kamera irgendwo hinhängen, eine Überwachungskamera. Das hat arbeitsrechtliche Implikationen, das hat datenschutzrechtliche Implikationen. Da muss man wirklich genau hingucken. Also wer sowas plant in seiner Praxis, warum auch immer, ja, weil es zu Diebstählen gekommen ist oder Ähnliches, da würde ich dringend dazu raten, vorher ganz konkret rechtliche Beratung einzuholen, weil das kriegt man sonst recht sicher nicht hin. Da würde es jetzt auch nichts helfen, hier irgendwelche pauschalen Hinweise zu geben. Das ist, also wer Kameras in seiner Praxis installieren will, wirklich, das muss man sehr, sehr im konkreten Fall begutachten.
sollte man vielleicht mit seinem Datenschutzbeauftragten besprechen, denn es ist doch nach wie vor so, ab einer bestimmten Größe musst du einen Datenschutzbeauftragten haben. Wir haben das ja auch. Ich sehe es ja auch auf den ganzen Webseiten unserer Praxen. Die haben auch alle brav einen Datenschutzbeauftragten. Was ich mich dann aber frage, in solchen Fällen, wie ist denn dann da so die Kommunikation? Für mich ist das oft so, den Datenschutzbeauftragten, den haben wir, weil wir ihn haben müssen. Aber was weiß der denn über den Datenschutz in der jeweiligen Praxis, wenn es ein Externer ist? Und bei den meisten sind es ja Externe.
Naja, und wenn es ein Interner ist, wie gut weiß der denn über das Datenschutzrecht Bescheid? Ist der entsprechend ausgebildet und fortgebildet? Und welche Kompetenz hat der intern überhaupt zu Gegenmaßnahmen? Wenn der Chef jetzt die Kamera auffängt, darf dann der Datenschutzbeauftragte sagen, die muss da wieder weg?
Da war vielleicht schon, aber die Frage ist, ob sie jemanden interessiert.
Oder gerät der Datenschutzbeauftragte möglicherweise in Interessenkonflikt, weil er sich quasi selbst überwachen muss. Ja. So, also deswegen, du hast völlig recht. Also wenn mehr als 20 Mitarbeiter regelmäßig mit Datenverarbeitung befasst sind, und das ist in der Praxis ja häufig der Fall, gerade in größeren Praxen natürlich, dann brauche ich einen Datenschutzbeauftragten. Der kann extern oder intern besetzt werden. Ich würde fast dazu tendieren, ihn extern zu beauftragen, aus gerade besprochenen Gründen. Und dann, hast du recht, muss der natürlich auch die Praxisabläufe ein bisschen kennen, muss sich damit ein bisschen befassen. Das macht dann schon Sinn, wenn der auch mal vor Ort ist und das nicht nur vom Papier her kennt, damit er dann auch weiß, was er eigentlich überwachen muss.
Ja, gehört er dann auch zu seinem Job letztendlich.
Gehört zu seinem Job, dafür wird er dann bezahlt, genau.
Dafür wird er bezahlt. Also ich sehe eigentlich keine Websites mehr, wenn ich dann ins Impressum schaue, dass da kein Datenschutzbeauftragter drauf ist. Also da achten schon viele drauf. Mir sind jetzt auch schon jahrelang wirklich keine Websites mehr aufgefallen, ohne Impressum, ohne Datenschutzerklärung. Ich glaube, das waren so die ersten Dinge, die wir ja mit der DSGVO alle als erstes umgesetzt haben. Aber was mir immer noch auffällt, muss ich sagen, und da wollte ich dich auch fragen, ob das noch so ist, weil ich gebe das nach wie vor in meinen Workshops und Seminaren als Information an die Praxen weiter. Impressum und Datenschutz muss online mit mindestens 2 Klicks, also nach spätestens dem 2. Klick erreichbar sein. Ist das nach wie vor gängiges Recht oder Pflicht, sagen wir es so?
Gängiges Recht nach wie vor. Früher war es ja im Telemediengesetz geregelt. Mittlerweile haben wir jetzt seit 2024 das digitale Dienstegesetz. Das Telemediengesetz gibt es nicht mehr. Aber die Regelung ist im Grunde die gleiche geblieben. Also es hat sich jetzt auch am Inhalt des Impressums nichts geändert. Das muss auch nach wie vor vorhanden sein. Und du hast völlig recht, es muss einfach zu erreichen sein. Es muss auch einfach sichtbar sein. Also es kann jetzt nicht in irgendeiner Menüstruktur in der 5. Ebene versteckt sein, sondern am besten habe ich das auf jeder Seite irgendwo direkt im Menü sichtbar. Und ich würde sogar sagen, wenn es mit einem Klick erreichbar ist, umso besser.
Ja, aber 2 ist halt Pflicht, deshalb, und das ist das, was mir immer noch wieder auffällt, sonst hätte ich das auch in den Seminaren nicht drin. Ich sehe natürlich immer wieder Social Media Profile, und davon reden wir ja, ne, wo dann oben beispielsweise in der Bio bei Instagram ein Link ist zu einem YouTube Video.
Ja.
Ja, und das ist dann Klick 1 auf dem YouTube-Video, hast aber keine Chance, auf die Website zu klicken. Das wäre ja auch schon Klick 2. Also denkt bitte dran, ihr Lieben, wenn ihr zuhört, Instagram, LinkedIn, Facebook, egal wo ihr seid, am besten das, was Jens sagt, mit einem Klick erreichbar. Ja. Man kann ja bei Instagram mittlerweile auch 5 Links in der Bio hinterlegen, nicht nur wie früher ein. Also schaut euch das bitte an, ob das bei euch so ist. Es hat sich nichts geändert. Der 2. Klick muss spätestens auf Impressum Datenschutzerklärung führen.
Absolut, genau so ist es. Und gerade auf Social Media Diensten, wo häufig dann auch kein Impressum hinterlegt wird, ja. Und du hast recht, es reicht die Verlinkung auf das Impressum auf der eigenen Webseite. Also da muss man jetzt nicht auf Instagram ein ganzes Impressum reinkopieren. Ich glaube, das würde auch gar nicht gehen. Aber
geht auch nicht,
nee. So, aber eine Verlinkung zum Impressum der eigenen Webseite sollte auf jeden Fall vorhanden sein.
Auch aus anderen Gründen letztendlich. Es ist ja auch eine Wahrnehmung, der ganzen Suchmaschinen weltweit, dass ihr da seid. Also, aber denkt bitte dran, ja, schaut euch das an und ja, über so Dinge wie bitte lasst eure Website über ein sicheres Protokoll HTTPS laufen, nicht HTTP, solche Sachen. Ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen, manchmal fällt es einem noch auf. So, lieber Jens, es tut mir sehr leid, ich habe dich 48 Minuten und 38 Sekunden warten lassen. Erzähl uns bitte was zur Nutzung von Messenger-Diensten wie WhatsApp. App auf dem privaten Handy und die Kommunikation über dieses Tool und über dieses Handy mit Patienten beispielsweise.
Ja, also meines Erachtens hat WhatsApp im professionellen Umfeld einfach überhaupt nichts verloren. Ja, so. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil WhatsApp aus datenschutzrechtlicher Sicht immer ein Problem ist. Und jetzt muss man nur ganz kurz überlegen, was passiert, wenn ich WhatsApp auf dem Handy installiere. In dem Moment, wo ich es auf dem Handy installiere, möchte WhatsApp, dass ich mein Kontaktbuch zu Meta hochlade.
Was man ja nicht muss.
Nee, muss man nicht. Aber wenn man es nicht muss, ist es natürlich weniger nutzerfreundlich, weil ich dann auch nicht sehe, wer mich da anschreibt, weil dann sehe ich ja nur noch Telefonnummern und keine Namen mehr. Also diese Vernetzung unmittelbar, die ja in WhatsApp passiert, würde ich natürlich verhindern, wenn ich jetzt mein Kontaktbuch nicht freigebe. So in dem Moment, wo ich mein Kontaktbuch aber freigebe, und ich würde behaupten, die allermeisten haben das ja getan, als sie WhatsApp auf ihr Handy installiert haben, in dem Moment werden eben alle Daten zu Meta hochgeladen. So, und wenn du jetzt WhatsApp nutzt und du hast meine Kontaktdaten auf deinem Handy, du hast mich nie gefragt, ob ich damit einverstanden bin.
Das stimmt, du hast recht, ja.
Ja, du müsstest von allen deinen Kontakten jetzt eine Einwilligung dazu einholen. Hast du nicht getan, hat niemand getan, der WhatsApp nutzt. Und damit verstößt jeder, der WhatsApp nutzt, gegen die DSGVO. Das ist relativ einfach, weil er personenbezogene Daten auf amerikanische Server hochlädt und die betroffenen Personen nicht um Einwilligung gebeten hat. Das ist relativ einfach. Und an der Problematik kommst du ja nicht vorbei. Und jetzt im professionellen Umfeld, wenn jetzt die Zahnärztin oder der Zahnarzt, wenn die jetzt auch noch Patientendaten auf ihrem Handy haben, ich habe auf meinem Handy auch Mandantenkontakte, natürlich. So, dann ist es im Zweifel auch noch ein Verstoß gegen die berufsrechtliche Verschwiegenheitsverpflichtung. Und damit möglicherweise auch noch strafrechtlich relevant. Das hat, ich gebe es zu, bis heute hat das noch keiner verfolgt. Ich vermute, die Staatsanwälte nutzen auch alle WhatsApp. erstaunlicherweise. Aber wenn es mal jemand kontrolliert, gibt es ein Problem.
Ja, und ich meine letztendlich, ja, wir wissen das alles und Gewohnheitsrecht schlägt ja nun mal nicht juristisches, faktisches Recht, nur weil was alle tun.
Ne? Nein, genau. So, und jetzt kriege ich dann immer zu hören, ja, aber ohne WhatsApp geht's doch nicht. Also ich kann sagen, ich bin der kein WhatsApp hat, noch nie genutzt, aufgrund der beschriebenen Situation. Ich habe jetzt auch keine Lust, immer 25 verschiedene Handys mit mir rumzutragen und zu überlegen, auf welchem darf ich jetzt welche Daten haben. Und deswegen nutze ich eben kein WhatsApp, aber ich kann sagen, es gibt sichere Alternativen. Und die Menschen, die mit mir kommunizieren wollen, komischerweise kommunizieren die auch mit mir. Also da hat es bisher immer einen Weg gegeben.
Das klappt sehr gut, Jens, ohne dass ich dich über WhatsApp anschreibe.
So, genau. Also von daher, man kann ohne WhatsApp leben. Wirklich. Das ist.
Jens, lass uns das auch jetzt gar nicht großartig ausweiten. Es gibt ja Tools, die beworben werden und die wir ja alle kennen, wo Patientenkommunikation, Bewerbungen über WhatsApp laufen, aber es ist nicht WhatsApp, nur WhatsApp wird als Oberfläche genutzt, aber die Daten sind im Hintergrund auf deutschen Servern DSGVO-konform genutzt etc. Das ist was anderes.
Das ist was anderes. Nehme ich an. Ja? Wenn es so ist,
natürlich. Ja, immer vorausgesetzt. Also ich will nur sagen, es gibt Möglichkeiten, gute Kommunikationstools zu nutzen, bei denen WhatsApp involviert ist, aber ohne eben die von dir beschriebenen Themen.
Ja, es gibt auch professionelle Lösungen zur Patientenkommunikation, ja. Also ich muss ja keine Messenger oder Ähnliches nutzen, sondern vielleicht ist das ja auch ein Feld, wo es Sinn macht, einfach auf professionelle Tools zurückzugreifen. Und vielleicht führt das ja bei Patienten auch zu mehr Vertrauen, wenn ich sage, ihre Daten liegen uns wirklich am Herzen und wir wissen, WhatsApp ist eine einfache Kommunikationslösung, aber wir haben uns für was anderes entschieden, damit es da gar nicht zu Problemen kommen kann. Und ich glaube, wenn man das ordentlich kommuniziert, wissen das auch die Patienten sehr zu schätzen.
Ja, das denke ich auch. Aber ich glaube auch, es hat viel mit dem Thema Generation und Selbstverständlichkeit zu tun. Du wirst auch ganz oft, glaube ich, wenn man diesen Satz jemandem sagt, hören, dann wirst du auch die Antwort hören, ach, machen Sie mal, ich nutze das ja auch, das ist schon in Ordnung.
Ja, genau. Ja, ist so. Ich habe ja nichts zu verbergen.
So, bevor Sie mir eine E-Mail schicken oder einen Fax, lassen wir das.
Ja, genau.
Aber ich denke, ja, dein Standpunkt ist A, bekannt und auch klar geworden. Und wie gesagt, es geht ja auch hier in dem Podcast nicht darum zu sagen, so, das dürft ihr jetzt alles nicht mehr tun, sondern wir informieren.
Nein, völlig richtig.
Ja. Und die Entscheidung trifft jeder nun mal für sich, bitte.
Die Entscheidung trifft jeder für sich, nur wenn ich WhatsApp in meiner Praxis einsetze, und da sind wir quasi, haben wir den Bogen geschlagen zum Anfang, dann brauche ich ansonsten mir über Datenschutz in meiner Praxis nicht mehr groß Gedanken machen. Ja, weil dann habe ich den Datenschutzverstoß eben schon sicher und setze ihn jeden Tag erneut um. Ich glaube, da gibt's professionellere Lösungen.
Ja. Du hast eben so einen spannenden Punkt genannt, der war mir am Anfang gar nicht so klar, aber lass uns da mal drüber sprechen. Praxisverkäufe, Patientendaten, das stimmt ja, ne? Das habe ich ja auch oft so. Ja, wir haben eine Praxis übernommen mit, keine Ahnung, 18.000 Scheinen. Ich hätte jetzt da kein Datenschutzthema in irgendeiner Form vermutet. Was weiß ich da nicht?
Naja, also der Praxisabgeber unterliegt der ärztlichen Verschwiegenheitsverpflichtung. Der darf die Patientenkartei nicht weitergeben, auch nicht an einen Praxiskäufer. Und ansonsten verstößt er ja gegen seine ärztliche Verschwiegenheitsverpflichtung. Und deswegen kann ich Patientenkarteien nicht einfach übergeben. In Praxiskaufverträgen wird es dann, ich sag mal, ich will es ganz kurz beschreiben, wie folgt gelöst. Das nennt man Münchner Modell, weil mal das Oberlandesgericht München das entwickelt hat. Und ich beziehe das jetzt erstmal auf die klassische Papierkartei, weil daran kann man es am besten erklären. Ja, also der Zahnarzt hat seinen Karteischrank in der Praxis, da sind seine ganzen Patientenkarteien drin und jetzt sagt er, ich verkaufe meine Praxis. So, den Patienten, der Schrank darf auch in der Praxis bleiben, der Praxiskäufer darf da aber nicht reingucken. So, das muss im Vertrag auch genau geregelt sein. Und jetzt passiert Folgendes. Der Patient kommt wieder in die Praxis, weil er ja behandelt werden möchte. Und jetzt muss der Käufer der Praxis im Grunde bei jedem Patienten sagen, ich habe ja die Praxis übernommen. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Patientenkartei weiterführe, damit ich die Behandlung nahtlos fortsetzen kann? Da wird der Patient natürlich sagen, ja klar, bin ich einverstanden. Jetzt darf der Praxiskäufer an diesen Karteischrank gehen, die eine Akte rausnehmen und mit der weiterarbeiten. Und die übernimmt er jetzt am besten in seinen neuen Karteischrank, damit da nichts vermischt wird. Ja, so, das nennt man Zweischranklösung. So, und das findet sich dann auch so entsprechend in Kaufverträgen. Bei Digitalakten formuliert man es dann entsprechend um. Im Grunde verlangt die Rechtsprechung, dass jeder Datensatz eines jeden Patienten passwortgeschützt ist. Damit dann der Praxiskäufer nur auf diese individuelle Patientenakte zugreifen kann. Ich weiß gar nicht aktuell, ob die Softwareanbieter, die klassischen Softwareanbieter der Abrechnungssysteme das überhaupt so anbieten. Früher war das nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile mal umgesetzt wurde. Spielt aber keine große Rolle, weil im Praxiskaufvertrag muss es in jedem Fall stehen, aus Interesse des Abgebers, weil der unterliegt ja der ärztlichen Verschwiegenheitsverpflichtung.
Wenn der würde es ja weitergeben.
Dann, genau, er würde es weitergeben und wenn der das nicht entsprechend regelt, dann ist es ein Verstoß gegen seine Verschwiegenheitsverpflichtung, strafrechtlich relevant. Also es ist einmal das eine, dass es eine strafrechtliche Relevanz hat. Es kann aber auch dazu führen, dass der ganze Praxiskaufvertrag unwirksam wird. Und deswegen ist es eben ein elementarer Teil eines jeden Praxiskaufvertrages, der geregelt werden muss.
Ja, es sind spannende Aspekte, über die man sich natürlich, wenn man jetzt nicht betroffen ist, reden wir auch mit Praxisinhabern, immer Inhaberinnen, die verkaufen, die abgeben, die übernommen haben, aber das ist ja dann nicht unser Thema. Deshalb fand ich das spannend, dass es da so viele Dinge gibt. Es gibt ja, denke ich, noch ganz viele Themen, ja, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, ganz viele Cloud-Lösungen. Ne? Wir reden ja immer mehr, also PVSen, die gar nicht mehr auf den Servern der Praxen sind, die irgendwo im Internet sind. Da wird noch eine ganze Menge auf uns zukommen. Was hast du denn da so für generelle Tipps so an technischen und organisatorischen Maßnahmen? Ist doch nach wie vor so, mein Gott, wir müssen gucken, dass die Daten verschlüsselt sind. Patienten haben das Recht, auch auf diese Daten zuzugreifen. Wir haben Auskunftspflicht. So, was sind so ich sag jetzt mal, so Klassiker im Katalog des Datenschutzes, an die man eigentlich immer wieder erinnern muss?
Ja, also da gilt das Gleiche, was wir jetzt auch schon zum Thema KI gesagt haben, was wir zum Thema Messenger gesagt haben. Sobald ich Patientendaten irgendwo in eine Cloud lade, sind die klassischen Clouds, die wir alle so im Alltag nutzen, einfach ungeeignet. Also ob das jetzt die iCloud bei Apple ist oder ob das Google Drive ist, das ist dafür einfach nicht geeignet. Es sei denn, es gibt mittlerweile auch Verschlüsselungssysteme, wo ich dann die Daten auf Google Drive und iCloud End-to-End verschlüssel. Wenn ich das zusätzlich nutze, dann kann ich es nutzbar machen. Aber meine Empfehlung wäre dann schon, auf professionelle Clouds zurückzugreifen. Die sind natürlich teurer, aber dafür eben auch sicher. So, es gibt im ärztlichen, zahnärztlichen Bereich, genau wie bei uns im anwaltlichen Bereich, gibt es professionelle Anbieter, die das anbieten. Und dann kann ich auch in dem Bereich mit Clouds arbeiten. Weil ohne Clouds macht es ja keinen Spaß mehr. Ich arbeite auch mit Clouds. Ja. So. Wenn ich jetzt nicht die ganz teure Lösung haben will, ich will mal ein Beispiel geben. Also eigentlich nennen wir ja jetzt keine Unternehmensnamen oder jetzt habe ich aber gerade Google Drive und iCloud genannt, so, dann will ich auch nochmal einen deutschen Anbieter nennen. Also ich nutze beispielsweise jetzt auf meinem privaten Computer eine Cloud von IONOS. IONOS ist ein deutsches Unternehmen, die Cloud ist in Deutschland. Das Unternehmen bietet Auftragsverarbeitungsverträge an, also sichert das DSGVO-konform ab und dann weiß ich, die Daten liegen da so, also auch wenn ich die mal nutze, um irgendwas von meinem Kanzleirechner am Wochenende auf meinem privaten Rechner zu nutzen, dann weiß ich, das ist DSGVO-konform. Da muss ich mir jetzt keine großen Gedanken machen. Ja, so. Und das ist auch ein Cloud-Anbieter, den man für ganz kleines Geld irgendwie buchen kann. Also es gibt Lösungen, muss man sich da ein bisschen kundig machen. Aber diese ganzen großen amerikanischen, die wir alle so automatisch übers Handy in unser Leben gespielt kriegen, die lasse ich besser außen vor.
Ja, das kenne ich aus Gesprächen mit Menschen, die sich mit IT-Sicherheit und anderen Dingen auch auseinandersetzen. Es ist halt oft die einfache, weil verknüpfte Lösung. Ne? Es ist alles in einer Hand, alles auf einem Gerät. Und das verführt natürlich auch dazu, solche Dinge zu nutzen.
Ich weiß, ich nutze ja privat zum Beispiel, nutze ein Android-Telefon, also nutze ich auch Google Drive beispielsweise automatisch. So, aber mittlerweile bin ich da auch zurückhaltender geworden, weil was passiert eigentlich, wenn Google aus irgendeinem Grund mal abgeschaltet wird? Ja, weil jetzt glaube ich nicht, dass Google morgen pleite geht. Das ist gar nicht das Problem. Aber wir erleben ja gerade plötzlich Handelskriege und Zollkriege und sonst irgendwas. Und wer sagt mir denn, dass da nicht vielleicht mal irgendwie damit gearbeitet wird, dass irgendwelche Services plötzlich mal für eine Woche abgeschaltet werden, um irgendwo den Druck zu erhöhen in irgendwelchen Verhandlungen oder ähnlichem. Wir haben erlebt, wie Huawei zu einem der größten Handyhersteller der Welt aufgestiegen ist, bis Donald Trump in seiner ersten Amtszeit gesagt hat, ihr nutzt keine Google Services mehr auf euren Handys. Und plötzlich war Huawei weg. oder zumindest unter ferner liefen, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig agieren konnten an der Stelle. Also ich will nur sagen, bei diesen Services, die wir da automatisch alle über unser Handy haben, ist alles sehr praktisch, aber ein bisschen Vorsicht ist vielleicht angezeigt. Ich will da gar nicht schwarz malen, aber ich bin ganz froh, wenn ich meine Daten auf Servern habe, wo ich zumindest so etwas näheren Zugriff habe.
Ich will noch mal kurz vor Schluss noch so ein ganz trockenes Thema reinbringen, weil du das eben genannt hast, nämlich die Auftragsverarbeitung. Also wir haben ja mit all unseren Praxen eben solche Auftragsverarbeitungsverträge.
Genau so heißt es, ja.
Das hier als IT-Firma, als Webbude, als Social-Media-Bude ist das völlig logisch. Wer muss eigentlich solche Verträge mit Praxen schließen oder mit wem müssen Praxen solche Verträge schließen? Liegt das so auf der Hand oder gibt es da auch so ein paar Sachen, wo du immer wieder siehst, hey, nee, auch das gehört dazu, das müsst ihr unbedingt tun. Also ich denke mal, mit dem Labor ist logisch, da werden Daten hin und her geschickt. Gibt es da so ein paar kleine Stolperfallen, die dir immer mal wieder über den Weg laufen? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich freue mich ja, wenn wir mal sagen, nö, alles gut.
Nee, ehrlich gesagt, keine Stolperfallen. Und zwar einfach deshalb, weil die Unternehmen, die es betrifft, weisen die Praxen eigentlich schon flächendeckend darauf hin, so wie ihr ja auch.
Im eigenen Interesse.
Und deswegen erlebe ich da eigentlich relativ selten, dass es an der Stelle ein Problem gibt. Eher nicht tatsächlich. Es liegt auf der Hand, also das, was du gerade gesagt hast, der IT-Dienstleister, der Zugriff auf die Praxis-IT hat, oder auch das Lohnbüro, das
Abrechnungsfirmen, etc.
Abrechnungsfirmen, ja, das Lohnbüro, klar. das Zugriff auf personenbezogene Daten der Mitarbeiter bekommt und so weiter. Da kann es angezeigt sein, dass man da solche Vereinbarungen abschließt, muss man immer im Einzelfall schauen. Aber wie gesagt, die Unternehmen, die solche Dienstleistungen anbieten, die sind eigentlich heutzutage alle so professionell, dass sie ihre Kunden auch darauf hinweisen. Also da habe ich im Alltag wenig Probleme mit.
Sehr gut, meine schöne Botschaft. Zum Schluss, mein Lieber, Zahnarzt, Zahnärztin sagt, oh, habe ich jetzt zugehört, möchte ich mich mal mehr drum kümmern, obwohl ich eigentlich davon ausgehe, dass alles passt. Lass mal WhatsApp außen vor. Welche 5 Punkte sollte sich jede Praxis morgen sofort als erstes anschauen und dann auch bei Bedarf sofort reagieren und optimieren?
Also erstmal deinen Podcast abonnieren.
Okay, Punkt 1, sehr gut. Wir dürfen Werbung machen, ne? Also wir unterliegen ja nicht dem ärztlichen und zahnärztlichen Berufsrecht. Also,
nein, genau. Ne? Ja, so ist
wir
es.
Dürfen das, sehr ja, gut. Oder natürlich sich Rechtsbeistand bei Lück und Petzold holen oder so.
Ja, ne? Sich anhand der Punkte, die wir heute besprochen haben, vielleicht einfach mal überlegen, muss es noch WhatsApp sein, was ich nutze? Ist mein Empfangsbereich so eingerichtet, dass dass die Patientendaten gesichert sind und nicht jeder die Gespräche mitbekommt. Muss das Telefon vielleicht an der Rezeption stehen oder kann ich das nicht vielleicht doch an ein anderes Zimmer stellen? Das könnte ja auch ein Punkt sein. Vielleicht nochmal die Webseite kontrollieren, das, was du gerade gesagt hast. Ist alles mit einem Klick erreichbar? Und habe ich jemanden, den ich auf die Schnelle mal befragen kann, wenn ich da eine Fragestellung habe? Und jetzt sage ich mal ganz uneigennützig, mich erreicht man zwar nicht über WhatsApp, aber über E-Mail oder Telefon erreicht man mich. Und dann vielleicht mal schnell so eine Frage geklärt, kann viele Probleme im Nachhinein vermeiden. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob es 5 Punkte waren, aber
egal.
So,
wenn es 4 waren, hätte ich vielleicht.
Das fasst unser Gespräch schön zusammen, würde ich sagen.
Fasst es schön zusammen. Vielleicht hätte ich da noch einen 5. oder 6. Ist es nicht auch wichtig, den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, die am Empfang sitzen, die in der Praxis agieren, mit Menschen reden, gerade wenn es Azubis sind, Jüngere, die sollten doch auch wissen, wie sie sich zu verhalten haben, dass sie nicht Namen durch die Gegend brüllen und Diagnosen und weiß nicht was.
Ja, jetzt hast du was Schönes angesprochen, Klaus. Können wir überleiten zum nächsten Podcast, weil das wäre weil im günstigsten Fall ist das ja mit dem Arbeitsvertrag passiert. Normalerweise sollten Mitarbeiter in der Zahnarztpraxis ja mit dem Arbeitsvertrag auch eine Aufklärung über ihre Verschwiegenheitsverpflichtung bekommen haben. Weil der Arzt muss natürlich über seine ärztliche Verschwiegenheitsverpflichtung die Mitarbeiter aufklären, weil die haben auch darauf zu achten, dass sie gewahrt wird. Das ist ja keine Frage. Die sind da selbst strafrechtlich bedroht im Zweifel, wenn sie dagegen verstoßen. Und normalerweise sollte es zum Arbeitsvertrag einen Anhang geben, wo dann auch die entsprechenden Regelungen nochmal niedergeschrieben sind, wo auch nochmal eine Aufklärung an die Mitarbeiter erfolgt, was das im Detail bedeutet, in verständlicher Art und Weise. Und von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass bei allen Mitarbeitern genau diese Aufklärung ohnehin stattgefunden hat. Wenn das nicht Teil des Arbeitsvertrages ist, dann sollten wir vielleicht nochmal über den Arbeitsvertrag sprechen.
Ja, und da kann ich eine Podcast-Folge empfehlen.
Ja, ne? Genau. Mit meiner lieben Kollegin, der Nadine Ettling, den du vor kurzem aufgenommen hast, glaube ich.
Ja, genau. Mit Nadine habe ich allerdings den Arbeitsvertrag eher so unter Thematik, wie kann man den emotional schön gestalten, wie kann man den als Employer-Branding-Element nutzen, aber sie hat natürlich auch ein paar andere tolle Tipps gegeben. Ob das jetzt dabei war, weiß ich gar nicht, aber hört euch auch gerne die Podcast-Folge mal an. Die kommt natürlich in die Shownotes, so wie selbstverständlich alle relevanten Kontakte zu Jens, zu eurer Kanzlei, natürlich deine private Handynummer mit deinem WhatsApp-Handy, das Super. Nur ich besitze, logisch. Ja, also alle relevanten Sachen kommen in die Shownotes, mein Lieber. Und ich sag einfach mal nach einer Stunde, fast 10 Minuten, herzlichen Dank. Wir hätten weitersprechen können und ich weiß, es wird viel Grübeln auslösen.
Klaus, es war mir wie immer eine Freude mit dir.
Herzlichen Dank. Mir auch. So, und natürlich auch mit euch. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich sage ganz lieben Dank an alle, die heute dabei waren. Wenn es euch gefallen hat, auch da, ja, wenn ihr mögt, guckt doch mal, ob ihr uns mal abonniert, liked, vielleicht auch mal kommentiert auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen. Ich sage wie immer Danke an das Team der Podcast-Liebe für eure Produktion, an Annette für deine Stimme, an den DJ Actimax für den Sound und bis zum nächsten Mittwoch bei punktuell eurem Pass Media Praxis Marketing Podcast. Und Jens, wir sehen uns irgendwann bei einem Fußballspiel, allerspätestens nächstes Jahr im Rheingau, aber ich hoffe, es wird früher werden. Und also mir am liebsten, wäre es am liebsten tatsächlich mal ja im Stadion der Eintracht, weil da war ich das letzte Mal, da hieß das noch Waldstadion, hatte eine Laufbahn und hat mit dem, was man heute erlebt, nichts zu tun. Also lass uns mal gucken, dass das klappt mit uns beiden.
Du kommst ins neue Waldstadion, Klaus. Da freue ich mich drauf.
Sehr gerne, mein Lieber. Ja? Mach's gut. Liebe Grüße an all deine lieben Kolleginnen und Kollegen und bis zum nächsten Mal.
Bis Tschüss. Bald. Tschüss.
Ciao.
Das war punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei punktuell. Dein Praxismarketing. Mit Patrick und Klaus.